Hallo und herzlich willkommen bei Treffpunkt Diabetes, eurem Podcast, wo es natürlich um das Thema Diabetes geht. Mein Name ist Wolfgang Schiefer, ich bin selbst Typ 1 Diabetiker und viele, die von euch zuhören, wissen das, egal welchen Diabetestyp man hat, im Alltag kann das oft belastend sein. Und ich spreche jetzt nicht unbedingt von hohen Werten oder Hypos alleine, sondern von der Herausforderung, das gesamte Diabetesmanagement eben in den ohnehin schon oft stressigen Alltag zu integrieren. Besonders kompliziert wird es dann, wenn es im Leben Krisen gibt oder auch andere ungewohnte Situationen. Psychologische Hilfe kann dann eine Lösung sein und darüber will ich heute sprechen. Und zu diesem Thema habe ich mir eingeladen, die psychosoziale Beraterin Isabella Schwärzler, die selbst, so wie ich auch, Typ 1 Diabetes hat. Hallo und herzlich willkommen, Isabella.
Ja, hallo Wolfgang, danke für die Einladung. Freue mich total, dass ich heute da sein kann.
Vielleicht willst du dich zu Beginn mit ein paar Worten kurz selbst vorstellen, dass alle alles wissen über dich.
Gerne. Ich bin gebürtige Mostviertlerin und habe dann Lebens- und Sozialberaterin gemacht. Habe als Kind mit 10 Jahren Diabetes gekriegt und davor mein kleiner Bruder. Der war da 3. Das heißt, ich kenne den Diabetes schon ziemlich lange als Angehörige, als Familienmitglied und dann selber auch durch und durch. Ja, mittlerweile 25 Jahre mit Diabetes Typ 1. Mhm. Und ich habe mir das zur Lebensaufgabe vielleicht auch gemacht, dass ich Menschen durch die Krisen, die der Diabetes so in Familien oder im Angehörigenkreis oder für auch Menschen persönlich heraufbeschwört, sage ich jetzt einmal, dass ich denen hilft, das ein bisschen leichter zu machen. Und da bietet Lebens- und Sozialberatung eine sehr praktische Herangehensweise, wie man sehr rasch, das ist eine Art von Kurztherapie, wieder auf die Füße kommt, in die Selbstbestimmung. Und das ist das, was den Menschen Halt gibt im Leben, dass sie so ein bisschen Freiheit haben.
Und wir versuchen in der Folge da eben auch einen Einblick zu geben. Was vielleicht vorweg noch wichtig zu erwähnen ist, das ist natürlich bei jeder Person sehr individuell, die Probleme, die Umstände etc. Eine Lösung passt für die eine Person, für die andere nicht. Wir geben heute im Prinzip nur Leitlinien vor. Würdest du das auch so sagen, Isabella? Also dass das jetzt sozusagen nur, dass man mal den groben Überblick bekommt.
Leitlinien klingt gut, weil es gibt wirklich also für Menschen so viele Lösungen, wie es Menschen gibt, also wirklich individuell. Es gibt Dinge, die sind bei vielen gleich, bei vielen ähnlich. Da helfen eben die Selbsthilfegruppen, wo man zum Beispiel sieht, du hast das auch, mir geht's gleich. Das ist das und du hast das so gelöst. Das mache ich jetzt auch vielleicht einmal, vielleicht hilft es mir, vielleicht nicht. Drum, ich würde auch sagen, das sind Leitlinien eher.
Und über diese sprechen wir eben heute. Vielleicht kannst du wirst auch ein paar Geschichten aus deinem Berufsalltag erzählen. Ich sage es auch gleich dazu, die sind natürlich selbstverständlich komplett anonym. Lass uns am Anfang beginnen. Die größte Hürde ist natürlich für viele die Diagnose und das Thema Diabetes dann in den Alltag eben zu integrieren und überhaupt mitzubekommen, was da jetzt auf einen zukommt. Was macht das mit einer Person, wenn sie das im Spital oder bei der Ärztin, beim Arzt eben erfahrt, sie haben jetzt Diabetes?
Ja, Diabetes, die Diagnose Diabetes ist, glaube ich, in jedem Lebensalter einfach ein Schock. Ja. Es ist ein kleiner Tod, nenne ich das manchmal, weil man muss Abschied nehmen von der Gesundheit. Und vielleicht war man bis zu diesem Datum, wo die Diagnose ausgesprochen wird, komplett gesund. Ja, nicht jeder, nicht alle, nicht in jedem Lebensalter, aber da stirbt ein kleiner Teil an. Und das ist zuerst einmal eine Aufgabe, das zum Verarbeiten. Der Schock allgemein, das ist eine Grundregel, die dauert 24 Stunden, ja, körperlich gesehen. Was danach kommt, ist eine Zeit, wo man wirklich einmal in der Luft hängt und verdauen muss. Ja. Keiner und keine kommt damit richtig zurecht. Kinder sind besonders arm, sage ich jetzt einmal, auch bewertend. Und die Eltern, die dranhängen, teilweise noch ärmer. Ja? Weil dieses für wen anderen was gut machen wollen, müssen, erstens gelingt es nicht immer, weil man nicht alles in der Hand hat. Und zweitens zuerst einmal auch verstehen, das ist eine Krankheit, die geht jetzt nicht mehr weg, die ist chronisch. Das tut einfach richtig weh. Ja. Und dann muss man das Leben beginnen, neu zu ordnen. Weil mit dem Diabetes ist einfach, du kennst es, ich kenne das, es ist nichts mehr wie vorher. Die kleinsten Dinge, und wenn es das Frühstück ist, können ein Riesenproblem oder eine Herausforderung werden. Und das kann gut hinhauen mit der Dosierung, die man vorgeschlagen gekriegt hat, oder eben auch nicht. Und das ist manchmal halt auch tagesabhängig. Ja. Und da zuerst einmal wieder auf Spur kommen, sage ich jetzt, das dauert. Da muss man sich Zeit geben.
Du hast Kinder angesprochen, aber auch ganz allgemein gesehen, jetzt über die verschiedenen Altersphasen hinweg, gibt es ein Alter, wo es unter Anführungszeichen leichter ist, diese Diagnose zu verarbeiten, und ein anderes, eben Kinder, wo es schwieriger ist. Gibt es das überhaupt oder ist das eben auch total individuell?
Was ich so mitbekomme durch meine Arbeit ist, dass sie Personen, die über die Pubertät drüber gewachsen sind, also erwachsen, meistens mittlerweile ab 25, ja, dass sie die dezent, aber das ist ein ganz kleiner Hauch, leichter tun, weil zumindest einmal dieses im Kopf erwachsen werden und Dinge, wie sagt man, erwachsener, ja, angehen oder rationaler angehen, einfacher ist. Ich würde aber das nicht allgemein sagen. Manchen fällt es irre schwer, das ins Erwachsenenleben zu integrieren. Du hast einen vollen Berufsalltag, du bist mitten im Leben, du hast vielleicht schon Familie, ja, und dann, bumm, kommt diese Diagnose und battelt alles komplett durch, von oben bis unten, von links nach rechts. Und ja, dann sollst du dich um alles kümmern, aber vorweg einmal um die, damit deine Gesundheit nicht abhanden kommt. Ja. Und das ist wirklich schwierig, würde ich sagen.
Wir kommen gleich zum Alltag, auch zu Alltagskrisen, wie kompliziert das sein kann. Wir hatten hier im Podcast auch schon Folgen darüber, wie viele unterschiedliche Diabetestypen es gibt. Aber aus deiner Erfahrung heraus würdest du sagen, dass die Diagnose Typ 1 Diabetes ist ja ein Stück weit auch die weitreichendste, dass das natürlich mit den Patientinnen, mit den Patienten dann am meisten macht, oder?
Also ich glaube, dass jeder Diabetes, den man abhuselt, sage ich jetzt mal in meiner Mundart, dass das eine Riesenherausforderung ist, ja. Ich glaube aber, ich kenne auch keinen anderen Diabetes selbst persönlich, dass Typ 1 schon nochmal eine extra Herausforderung ist. Weil erstens, man hat nicht die Chance, dass er weggehen wird. Ja? Die Hoffnung besteht dann teilweise doch bei anderen Formen von Diabetes. Nicht immer, aber teilweise beim Typ 2 oder auch beim Schwangerschaftsdiabetes, beim Gestationsdiabetes. Es kann sein, dass er wieder weggeht, ne? Und diese Funken Hoffnung tut dann einfach gut. Und den hat man beim Typ 1 nicht. Ja, das ist einfach da. Es wird nicht mehr weggehen. Die Insulinzellen produzieren kein Insulin mehr. Es ist was Endgültiges. Drum, ja, das würde ich schon sagen, dass das eventuell der weitreichendste, anstrengendste Diabetes ist. Ja, der Typ 1.
Aber jetzt mal, egal von welchem Diabetes-Typ wir sprechen, was alle gleich haben, es sind sehr viele Regeln. Insulin spritzen, Medikamente nehmen, auf die Ernährung aufpassen. Im Speziellen diese Regeln, sind das die für viele dann so respekteinflößend sind, gerade zu Beginn?
Also diese Regeln, die nehmen die Freiheit, ja. Wenn wir beschränkt werden in unserer Freiheit, und sei es die Freiheit, zwischendurch geschwind einen Apfel zum Essen, ist eigentlich nicht so viel Freiheit, denkt man einmal, dann tut es wieder weh. Ja? Das erzeugt Frust, und hinter Frust steckt Trauer, und Trauer hat als Zwillingsschwester wieder Wut, und das ist dann so ein Kreislauf. Ja? Die Regeln, die beschränken uns und die nehmen uns die Freiheit, und wir wünschen uns am allermeisten die Selbstbestimmtheit. Das ist egal bei wem, ist egal bei welchem Typ Mensch oder bei welcher Erkrankung, wenn ein bisschen Selbstbestimmtheit wieder da ist, haben wir das Gefühl, wir können wieder leben, also atmen, frei atmen, ja, oder freier atmen. Und da wir aber alle wissen, dass diese Regeln notwendig sind, müssen wir schaffen, dass wir damit zurechtkommen irgendwie.
Ist es auch der Verzicht, der da eine Rolle spielt, dass man weiß, man muss dann vielleicht verzichten beim Essen etc.? Ist in der Realität ja dann oft anders, wissen wir. Aber es ist eben diese Angst vor dem Verzicht.
Ich glaube, am Anfang ist es garantiert auch dieses Angst vor diese ganzen Regeln. Man kommt ins Spital, es wird dann erzählt, was man nicht mehr essen soll, teilweise. Oder auch, was ganz schwierig zu berechnen ist. Es ist Süßes, also ich kann mich nur erinnern, damals, wie ich gestartet habe mit Diabetes, das war einfach einmal jahrelang Diät, ja. Es war dieser strikte Plan in der Früh, zum Mittag, am Abend, 4 Broteinheiten, Vormittag eine, Nachmittag eine und um 8 am Abend auch nochmal eine, egal ob man Lust hat oder nicht und egal ob man schlecht ist oder nicht. Und ja, und dann plötzlich diese Freiheitshaube mit der Fit-Therapie, die dann gekommen ist. Oh mein Gott, man kann ein Bunschkrapferl berechnen, ja. Ich erzähle es immer wieder, dieses Bunschkrapferl ist für mich mein Freiheitssymbol. Immer noch, obwohl ich es gar nicht so gern habe. Aber es ist einfach ein Stück Freiheit zurück, wenn man sich aussuchen kann, was man essen kann. Und ja, dann schwindet auch diese Angst, die dann vielleicht doch auch teilweise in Schulungen gemacht worden ist, zumindest früher. Und mein Wunsch wäre, dass man von der Angstmache wegkommt in Therapien und hingeht zu, was ist denn noch möglich? Was kann ich denn trotzdem mir an Freiheit nehmen und gönnen? Und das macht ganz viel im Kopf. Wenn du nicht lauter Verbote kriegst, weil Verbot, das kennen wir von den kleinen Kindern, alles, was verboten ist, ist super interessant. Ja, dann können wir, glaube ich, ein bisschen Freiheit reinbringen in die Therapie. Und dieses bisschen Freiheit, ja, macht einfach Raum. Und der Raum, der gehört uns allein. Ja. Und wenn wir diesen Raum haben, mitten in der Therapie, die 24/7, 365 Tage, jedes Jahr, egal wie lang, solange wir leben, ja, immer da ist, im Urlaub auch und in der Nacht auch, dann ist das ganz schön viel, was uns ganz schön viel gibt.
Du hast da was ganz Wichtiges jetzt eben gesagt. Es ist 24/7, also man ist eben immer damit konfrontiert. Kommen wir von dem jetzt sozusagen zum Alltag. Man muss diese Erkrankung, diese chronische Erkrankung dann eben ganz einfach in einen Alltag integrieren, der eben, du hast das zu Beginn auch gesagt, voll sein kann mit Job, mit Familie, mit all diesen anderen Herausforderungen. Da kann natürlich oft das Gefühl auch der Überforderung ein Stück weit entstehen. Wie kann ich das alles schaffen? Wie kann ich das alles unter einen Hut bringen? Was kann man da am besten tun, wenn man dieses Gefühl hat? Wird jetzt speziell wahrscheinlich zu Beginn auch Leute eben betreffen, die frisch diagnostiziert sind.
Ja, also dieses Gefühl der kompletten Überforderung, ich glaube, das kennt ja jeder Diabetiker und jede Diabetikerin. Da gibt es Punkte, wo man einfach sich denkt, boah, und jetzt mag ich nicht mehr und jetzt kann ich nicht mehr. Naja, und das ist mir genug. Du hast vorher gesagt, das Gefühl zum Integrieren, wie man damit zurechtkommt. Gell? Mhm. Es ist einfach viel auch in den, ja, viel Normalisieren. Am Anfang ist alles stressig. Es muss normal werden wieder. Ja, das trifft es vielleicht am besten. Alles, was neu ist, ist nicht normal. Alles, was ungut ist, ist Aufregung und tut uns nicht gut. Und alles, was wir dann gelernt haben, ja. Wir wissen jetzt einmal, aha, wenn ich das isst, dann spritze ich mir so viel und dann funktioniert das, dass ich den Vormittag überstehe, ohne Hypo und ohne 350, ja, und Durst. Dann kriegen wir ein bisschen wieder Selbstvertrauen, ja. Und ich glaube, wieder dieses Vertrauen in uns kriegen, aha, jetzt funktioniert es wieder, aha, jetzt kann ich meinen Job wieder ausüben, jetzt kann ich wieder mich mit Freunden treffen auf ein Bier, weil ich weiß, wie es funktioniert und ich weiß, dass nichts Schlimmes passiert. Ich glaube, dann wird es alltagstauglich. Ja. Und ich glaube, das ist egal für welchen Diabetes und welche Art von Diabetes. Wenn wir wissen wieder, wir können dem System vertrauen, das, was wir da von der, sag jetzt, Ambulanz oder vom Arzt mitbekommen haben. Wir haben uns das selbst beigebracht und dann noch optimiert, weil das ist ja immer die eigene Arbeit, die dahinter steckt. Und ein paar Tipps vielleicht von noch wem, der Diabetes hat und das schon ausprobiert hat. Wenn das funktioniert und wenn wir dann sagen, naja, jetzt kriege ich das aber wieder hin für mich selbst und ich kann wieder leben, ich kann wieder arbeiten, ich kann wieder schnaufen. Ich habe auch einmal eine Zeit, wo eine Ruhe ist, wo ich merke, aha, jetzt fühlt es sich gerade gar nicht an, wie wenn ich Diabetes hätte. Ja? Jetzt habe ich es einmal vergessen, eine halbe Stunde oder eine Viertelstunde. Das ist dann alltagstauglich, ob dann.
Ich glaube, das ist ganz wichtig, auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz auch, muss lernen, dass Diabetes alltagstauglich wird oder man muss sie selber alltagstauglich machen oder selbst dazu. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also das kann ich auch nur aus meinem Leben sozusagen erzählen. In dem Moment, wo das gelingt, sehr schwer ist. Klingt jetzt einfacher, als es ist. Sehr schwer ist. Aber ich glaube, dann funktioniert sehr, sehr viel, sagen wir besser. Noch nicht leicht, sagen wir besser. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Wir haben jetzt von Menschen geredet, die, wenn man das so sagen kann, frisch diagnostiziert sind, aber eben auch für Personen wie dich und mich, die schon Jahrzehnte konfrontiert sind damit, da kann natürlich dieses Gefühl der Überforderung dann auch sich trotzdem noch einstellen, oder?
Ja, logisch. Also ich kenne es von mir persönlich auch immer mal wieder. Es gibt einfach Zeiten, ja, da verzweifelt man, da sitzt man am Boden und denkt sich, ich habe alles gemacht, ich habe alles probiert und nichts funktioniert, hinten und vorne nicht. Ich habe wieder eine Nacht kaum geschlafen, weil mich der Sensor dauernd aufgeweckt hat, alle Dreiviertelstunde. Dann kommt noch dieses Selbstprügeln dazu, was wir auch immer intus haben alle, diesen Kritiker in uns, hätte ich mir das nicht so genau eingestellt, ja? Dann würde es mich ja nicht dauernd wecken und dann würde ich besser schlafen und jetzt munterer da sitzen. Ja? Das ist eine Form von, dass wir uns selbst nochmal stressen. Und dieses sich selbst nochmal stressen dann.
Das ist ein Teufelskreis dann natürlich auch.
Ja, das ist ein Teufelskreis, genau. Das kann uns wirklich fix und fertig machen. Also das ist ein großer Punkt, wenn wir da recht uns selbst quälen, ja, dann ist es vielleicht auch ein guter Punkt, in eine Beratung zu gehen, ja, wenn einem das selbst auffällt, weil das, da tut man sich selbst da wirklich was an in der Therapie. Ja, dann kann man dem auf die Schliche kommen, was man da mit sich selbst macht und sich Druck rausnehmen. Und wenn man das weiterfahren lässt, das sind alles Muster, die haben wir gelernt. Irgendwann waren die dafür gut, dass wir das lernen, dass wir das in den Alltag integrieren. Aber offensichtlich passt es jetzt nicht mehr, dass wir uns da selbst prügeln. Und es macht uns Stress. Und das kann zu diesem Diabetes-Distress, sagt man, führen, der dann allumfassend ist und wirklich das Leben bestimmen kann. Ja. Da ist dann kein Platz mehr für Schönes, kein Platz mehr für Ruhe, die wir alle brauchen. Ja.
Du hast jetzt gerade gesagt, dass dieses Druck rausnehmen, ist das so etwas, dass man sich vielleicht ein Stück weit auch von diesem Gespräch, von diesem Podcast, Leute, die vielleicht uns zuhören und mit solchen Problemen konfrontiert sind, ein Stück weit mitnehmen können? Dass man sagt, man nochmal redet sich auch hier leicht, aber trotzdem, dass man es zumindest weiß, sagt, man nimmt den Druck eben raus. Ist das so ein Nerd, ich wollte jetzt Trick sagen, es wäre das falsche Wort, aber ist das so etwas, wo man versuchen kann, dass es wieder besser wird, wenn man sagt, man macht sich nicht diesen eigenen Druck, man ist nicht selbst so dahinter?
Es klingt so einfach, gell?
Ja.
Aber es ist eines der schwierigsten Kunststückchen, das zu lernen. Ja.
Wie kann man das schaffen?
Zu mir kommen oft Leute, die können teilweise nicht schlafen. Ja. Und stehen dann auf und tun was essen, also Diabetiker oder Diabetikerinnen, und sind dann in der Früh komplett fertig, weil erstens passt der Blutzucker nicht, zweitens haben sie nicht gescheit geschlafen. Und meistens kommen wir dann im Laufe der Beratung auf Geschichten drauf, sie gönnen sich im Alltag gar nichts, da ist null Zeit, ja, übrig, also wirklich null, null Zeit. Da rede ich jetzt von, ich bringe in der Früh die Kinder in den Kindergarten und in die Schule, gehe dann geschwind arbeiten, komme zum Mittag heim, mache ein Mittagessen als Frau meistens oder manchmal aber auch schon die Papas und dann geht der Tag weiter, zack, 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 ganzen Tag. Und am Abend falle ich um, kann aber nicht schlafen. Und bin total unzufrieden, unglücklich und eventuell passt es in der Beziehung auch nicht mehr, weil das zieht sich immer über alle Beziehungen, wenn man selbst Probleme hat. Da ist das Schlagwort Selbstliebe. Selbstliebe wird meistens oder ja oft unterschätzt. Wenn wir lieb sind zu uns, also uns auch mit 10 Minuten Pause gönnen oder wenn wir sportbegeistert sind, wieder lernen, als Diabetiker muss das ja wieder lernen, wie ich umgehe mit Sport, wieder lernen, mein Sportart auszuüben, den man so gut da hat, ja, oder die mir gut tut oder auf die ich Lust habe, oder mir den Kaffee am Nachmittag gönne, eine Viertelstunde Ruhe, ja, nur für mich, Füße hoch, wenn das ist, was die rausholt, und dann am Abend schlafen gehe und sage, ich habe jetzt mir dieses bisschen Zeit gegönnt, diese Stunde, diese 2 Stunden, diese halbe Stunde, diese Viertelstunde, dann lenkt das Hirn um in, ich habe ja eh was da für mich, ich schaue eh auf mich. Und das hat noch gar nichts mit der Diabetestherapie zu tun. Ja? Das ist nur ein Riesenthema bei Diabetikerinnen und Diabetikern, dass sie so in diese Regeln, was wir vorher geredet haben, verfangen sind und dann noch der Alltag dazu. Und dann kommt vielleicht auch noch mal krank sein dazu oder es passiert irgendwas anderes, was im Leben halt passiert, irgendwas Schlimmes, ja, irgendein Unfall oder Todesfall oder eine große Krise und dann vergessen wir uns. Und wenn wir uns vergessen, dann kommt selten was Gutes draus raus. Das ist schlecht für uns, für unseren Alltag, es ist schlecht für uns selbst und wir vertun uns unsere Lebensfreude auch dadurch ein Stück. Erlauben können wir uns sowas nur selbst. Draufkommen tun wir meistens mit Hilfe von wem anderen. Das ist der Punkt. Und das ist vielleicht auch der Tipp, wenn man das Gefühl hat, man rennt so im Kreis und weiß nicht weiter und das ist eigentlich nicht gut, dann ist sicher gut, sich Hilfe von außen zu suchen. Ich arbeite mit vielen Psychotherapeuten und Psychiatern auch zusammen. Da die meistens sehr ausgebucht sind und die Plätze reserviert sind für Menschen mit psychischen Erkrankungen, bitte da die Lebens- und Sozialberatung an sich. Einfach einen wunderbaren Raum und auch Leute, die Plätze haben. Und da kommt man sehr schnell unter und man bekommt auch sehr, sehr rasch. Ich habe das selbst ausprobiert. Mir hat das am meisten geholfen in meiner Therapie, in meiner Diabetes-Therapie. Sehr, sehr rasch kommt man dann auf einen für sich besseren Weg, ja, wieder selbstbestimmter, wieder mit mehr Selbstliebe, wieder sich Gutes tun und aushalten, dass man eben niemals eine Ruhe hat vom Diabetes.
Wir werden natürlich versuchen, also ganz, ganz wichtige Sätze, die du da gesagt hast, und wir werden natürlich in unseren Shownotes vielleicht Adressen etc. verlinken, dass Leute, die uns eben zuhören, da auch die Hilfe bekommen. Ich würde gerne auf eine Sache noch konkret eingehen, die du gesagt hast, das Thema Partnerschaft. Kommen wir zum Menschen sind soziale Wesen, wir haben wahnsinnig viele soziale Kontakte. Schauen wir uns die vielleicht jetzt einmal ein Stück weit an und eben beginnen wir mit der Partnerschaft. Du hast gesagt, es können Probleme einfach auftreten, weil wenn man Probleme selber im Leben hat, natürlich färben, die sind die dann auch in der Partnerschaft präsent. Wenn das dann ein Problem wird in der Beziehung, wie kann man das meistern? Geht das auch nur mit Hilfe von außen, haben wir schon gesagt, aber trotz alledem, wie kann man da, gibt es da noch irgendwas, was man machen kann? Das beschäftigt auch sehr viele Leute natürlich.
Ja, das beschäftigt sehr viele Leute, weil Partnerschaften, Beziehungen, das sind das A und O, wir Menschen sind, Menschen brauchen Menschen. Und wenn wir Probleme in unseren Beziehungen haben, das tut zusätzlich erstens sehr weh und beschäftigt rund um die Uhr, ja. Das nimmt sehr viel Kraft und, da sollte man sich Hilfe suchen. Und wenn die Partnerin oder der Partner nicht offen dafür ist, dass man das gemeinsam macht, dann nutzt es oft aber auch sehr viel, da kann ich aus Erfahrung sprechen, wenn nur diejenige Person in die Beratung kommt, die jetzt meint, sie möchte es unbedingt machen. Ja. Weil das eigene Verhalten zum Ändern oder lieber zu sich selbst zu werden, oftmals, hilft sehr viel mit, dass man wieder gut zurechtkommt miteinander. Ja. Wieder, wenn man mehr Lebensfreude hat, oder das auch ein bisschen versprüht. Das geht nicht auf Knopfdruck, das dauert alles. Aber dann kann auch die Partnerin oder der Partner vielleicht wieder sehen, aha, die schaffen das wieder, auch ohne mich. Und dann ist wieder dieser Druck raus, von dem wir vorher geredet haben, wieder dieser Weg von der Märchenvorstellung, die Beziehung, so auch schon wie in die Hollywood-Filme. Und die Familie ist super happy von früh bis spät, das gibt's nicht. Da nehmen wir uns allein schon Druck weg, wenn wir da sagen, ah, das ist nicht möglich, das gibt es nicht, ja? Das ist nicht realistisch.
Aber Isabella, glaubst du, kann es auch so sein, Beziehungsprobleme gibt es immer, auch bei Menschen, die Diabetes haben und solche, die es nicht haben, aber kann eben Diabetes solche Probleme dann vielleicht noch einmal ein Stück weit verschärfen auch, weil das eben auch allgegenwärtig 24/7, wir haben es vorhin schon gesagt, halt, du kannst da keinen Urlaub nehmen von deinem Diabetes, auch wenn du Beziehungsprobleme hast, kann der eben Beziehungsprobleme auch verschärfen dann?
Ja, das kann er. Das ist eine ganz klare Antwort. Diabetes ist einfach eine irre Belastung. Und zwar nicht nur für die Person selbst, die es bekommt, sondern eben auch für alle rundherum. Darum empfehlen wir auch von der Selbsthilfe, dass die Angehörigen auch unbedingt auf sich schauen sollen, ja, sich Hilfe suchen sollen, gerne auch in die Selbsthilfegruppen kommen sollen, also zu Diabetikertreffs oder eben auch sich Beratung gönnen. Das hilft oft dem Menschen, der Diabetes gekriegt hat, am meisten. Die Menschen schaffen es, dass besseres Verständnis der Krankheit gegenüber haben. Ich höre sehr, sehr oft, besonders am Start von Diabeteserkrankungen, also nach den Diagnosen, zuerst ist alles noch ui neu, da kriegt man sehr viel Mitleid, das tut auch nicht gut. Mitgefühl wäre netter. Mitleid zieht meistens alle ein bisschen runter und macht gegenüber auch nur ein schlechtes Gewissen. Jetzt bin ich auch noch krank geworden, jetzt leidet der auch noch mit. Oh Gott, das ist ja furchtbar. Wenn man da das umpolen kann auf Mitgefühl und auf ein, okay, dir geht's gerade so, was brauchst du jetzt? Und wenn es nur eine Viertelstunde Ruhe ist, noch ein Hypo, hilft es oft schon sehr. Ja? Und ja, dieses Genervtsein, was dann oft kommt, das höre ich ganz oft in die Familien. Zuerst dieses, ja, es muss besser werden, es wird schon, aber es wird nicht, weil es bleibt immer gleich ungefähr. Ja? Und dann kommt dieses, ui, du hast schon wieder abwägen, du hast schon wieder messen, muss das sein? Das war früher, glaube ich, viel ärger, als es heute ist. Die Leute sind toleranter. Aber es kommt halt immer auf die Familie drauf an, es kommt immer auf die Angehörigen drauf an oder auf den Freundeskreis. Und da gibt es mehr und weniger Toleranz. Und wenn man eine Familie erwischt hat oder einen Freundeskreis, der jetzt ein bisschen weniger tolerant ist, ja, dann kann das einfach auch sehr wehtun. Und das kann dazu führen, dass Leute sich zurückziehen und sagen, na, ich halte das gar nicht aus dazu, dieses abgelehnt werden oder angegangen werden. Ich kann mich da selber erinnern, mir war das nie bewusst, aber als Jugendliche ist dann einmal gekommen, ui, unser Junkie ist wieder da. Da habe ich mir gedacht, ha, so habe ich das noch nie gesehen. Ja. Aber diese Aussagen machen was mit Menschen.
Die merkt man sich.
Die tun weh. Und dann verhält man sie vielleicht anders. Bin dann beim Fortgehen nochmal aufs Klo gegangen zum Spritzen, ja, zum Beispiel. Aber ja, und es kommt dann eben auch darauf an, wie entwickle ich jetzt mein Verhalten mit meiner Krankheit weiter? Gehe ich selbstbewusster damit um oder ist es mir super peinlich und möchte, dass es kein Mensch mehr mitkriegt? Ja? Das macht dann irre Stress. Tue ich so, als ob ich nicht krank wäre, aber manage das Ganze trotzdem ganze Zeit. Also das macht dann wieder wahnsinnig viel
Das strahlt Druck. Dann aus auch natürlich. Auch
strahlt aus, die ja, genau. Und wenn man als Kind gelernt hat, dass man es immer wem anderen recht machen sollte, wenn man sonst nicht okay ist, das spürt dann auch rein, dann ist das Selbstbewusstsein einfach auch total im Keller. Und das verursacht auch der Diabetes mit, ja, teilweise, bei manchen. Sicher nicht bei allen und auch bei vielen gar nicht. Aber es ist ein Punkt, den man sich anschauen könnte, wie geht es mir denn mit meinem Selbstbewusstsein? Wie geht denn damit um, dass ich da jetzt dauernd reagieren muss?
Und wir haben gerade von Freundeskreis auch gesprochen, Isabella. Wie ist es da am besten, damit umzugehen? Ich nehme mal an, man soll eben offen damit umgehen, so wie du es gerade gesagt hast. Ich kenne das von mir selbst, das fällt oft gar nicht so leicht. Man will andere Personen damit auch wahrscheinlich nicht überfordern. Man will anderen Personen, Diabetes, das Wort kennt jeder, was genau dahinter steckt, weiß dann wieder auch nicht jeder. Man weiß, na ja, vielleicht darf der nicht alles essen oder so. Also man will da auch nicht gleich sozusagen mit der Tür ins Haus fallen, wenn man das so sagen kann. Wie sollte man das am besten machen im Freundeskreis? Wie sollte man am besten, gibt es überhaupt den besten Weg, mit im Freundeskreis damit umzugehen?
Das ist eine gute Frage wieder. Es gibt Ansätze, die ganz gut funktionieren für viele. Ja? Die Diagnose mitbekommen lassen, also dass man sie da nicht ganz abschirmt von allen, ist zumeist und für viele ein guter Start. Ja? Dieses offen damit umgehen am Anfang, das hilft sehr. Das hilft den meisten. Und dann schauen, dass man die Leute vielleicht auch ein Stück weit integriert in sein Diabetes-Management. Beim Sportverein vielleicht auch mal sagen, du, ich kümmere mich gut um mich, aber wenn du siehst, und ich bemerke es vielleicht nicht, dass ich weiß um die Nasenwert oder dass ich komischer tue als sonst, ja, schmeiß mir einen Traubenzucker her und ich schaue nach. Das genügt schon. Oder beim Fortgehen auch. Freunde zu Verbündeten machen, sich helfen lassen. Es ist sehr selten, dass Leute es ablehnen, zu helfen. Ja. Das ist ein Punkt, der tut uns selber oft weh, weil wer will schon Hilfe brauchen? Ja. Aber wenn man andere fragt und sagt, du, ich komme gut damit zurecht, das rennt eh super toll, aber für einen Notfall könntest du mir vielleicht einen Traubenzucker mit einstecken und gibst der Backerl her, Ja, das geht natürlich nicht überall. Wenn man jetzt als Manager irgendwo arbeitet und dann mit Diabetes zurückkommt oder als Managerin, dann ist es vielleicht ein bisschen schwerer, da Toleranz zu finden. Dann während ein Meeting einen Unterzucker zu kriegen und sagen, du stopp, ich muss jetzt was essen, weil sonst kann ich in 10 Minuten nicht mehr denken und reden. Ich glaube, also das stelle ich mir immer sehr schwierig vor. Ja.
Das da ist eine schwierige Situation.
Da braucht es sehr viel Selbstbewusstsein und Klarheit auch für sich selbst und auch ein Angekommensein in der Krankheit. Also ich glaube, es gibt keinen Ratschlag, der an jeden wirklich gut hilft.
Nein, das ist klar. Das haben, wie gesagt, wir wollen ja auch wirklich nur da die Leitlinien ein Stück weit vorgeben. Aber ich glaube, Freunde zu Verbündeten machen, das war ein super Satz, weil das natürlich schon was ist, was schon ein Stück weit helfen kann dann im Alltag. Du hast den Job angesprochen, jetzt ist nicht jeder Manager und Managerin, dort diagnostiziert wird, dann zurückkommt in den Job. Ich nehme an, da wirst du das Gleiche auch da aktiv kommunizieren, wie man so schön sagt.
Das wäre wahrscheinlich das Beste, ja. Aktiv zum sagen, so, ich bin jetzt da mit dieser Erkrankung. Wenn wer mehr darüber wissen möchte, dann bitte kommt zu mir. Selbstbewusst handhaben wird sehr viel Luft aus den Segeln nehmen. Ja. Mhm. Ich glaube, wenn man es versucht zum Verstecken, ich habe das bei einer Klientin einmal mitbekommen, also das ist hart. Ja? Da tust du selbst was an, sehr. Du musst schauen, dass du funktionierst, im Sinne von wirklich körperlich funktionieren, ganze Zeit. Und diese Leute nehmen dann auch oft sehr hohe Werte über sehr lange Zeit in Kauf. Das tut dann natürlich selten gut. Aber da merkt man am wenigsten. Ja, wenn ich zwischendurch einen Schluckerl Wasser trinke, ja, weil ich einen Durst habe, und den Rest unterdrücke und mein Kopfweh erzähle ich natürlich niemandem.
Ne? Kann man funktionieren.
Aber das funktioniert. Das funktioniert auch über längere Zeit ganz gut. Wenn ich schaue, dass ich immer auf, keine Ahnung, 250 herumrenne, werde ich selten einen Unterzucker haben. Nur gesund ist es nicht. Wenn ich schaue, dass ich eine gute Einstellung habe, also wie wir heute sagen mit den Sensoren, mehr Zeit im Zielbereich, dass das einfach passt, ich werde es nicht ohne hin und her regulieren schaffen, dass ich mir mal eine Einheit spritze, dass ich mir mal einen Traumzucker nehme oder eine Banane irgendwo zwischendurch essen muss, wenn ich mich ein bisschen mehr bewege oder ja, wenn es mich gestresst hat oder ich halb krank irgendwo sitze, dass ich einfach auch mehr Insulin brauche und dass das einfach nicht funktioniert ohne mein Zutun.
Und das muss man eben auch in der Arbeitswelt, glaube ich, total offen und proaktiv leben. Wir werden uns auch hier im Podcast auch natürlich mit diesem Thema noch in einer der folgenden Sendungen beschäftigen. Zum Abschluss noch zwei, drei ganz kurze Themen. Eine Sache noch, du hast es im Gespräch schon kurz erwähnt, es gibt, abgesehen von der Diabetes natürlich, ganz extreme Fälle, die ganz extreme Krisen auf die meinem Leben natürlich, die leider zu jedem Leben dazugehören. Beziehungsprobleme, Scheidungen, Arbeitsprobleme, Kündigungen, Todesfälle mit all diesen Themen, die einen wirklich dann sozusagen in dieser Zeit komplett fesseln. Obendrauf kommt immer, wir haben schon gesagt, verfolge, ist der rote Faden unseres Gesprächs, ist eben Thema Diabetes, kannst du in dieser Zeit jetzt auch nicht eine Auszeit nehmen. Gibt es irgendwas, was man in diesen Situationen beachten sollte? Oder ist das wieder das, auch was du vorhin gesagt hast, dass da eben umso wichtiger ist, sich trotz alledem die Zeit noch einmal für sich selbst nehmen, selbst in solchen Krisensituationen?
Wenn wirklich eine Krise im Leben auftaucht, keine Ahnung, ein Unfall, jemand ist gestorben, was dann komplett oder was die ganze Familie aus der Bahn wirft, ja, dann ist es unmöglich, dass man Diabetes gut managt, ja, würde ich sagen. Dann stellt sich das einfach auch hinten an. Dann geht es ums Überleben. Dann geht es um, ich weiß nicht, wenn man mit Pen spritzt, die haben wir das Basalinsulin rein und schaut, dass das andere eh halbwegs irgendwie rennt. Weil im Hinterkopf, wenn man mal die Diagnose erzählt hat, im Hinterkopf hat man es immer. Das ist einfach unterbewusst abgespeichert mit, oh Gott, mir wird ein bisschen schwindelig, könnte sein, dass ich jetzt niedrig werde. Oder habe schon wieder so einen Durst, mein Gott, dann bin ich auf über 160. Aha, ja. Mhm.
Es ist immer dabei.
Es ist immer dabei. Es gibt einfach diesen Ausschaltknopf nicht mehr. Ja? Wenn das einmal ein Zeitl da ist im Leben, dann ist es automatisch. Das hilft uns aber schon auch durch die Krisen durch als Diabetikerinnen und Diabetiker, weil Kopf haben wir dann keinen mehr dafür. Aber meistens kriegen wir es irgendwie am Rande doch noch hin. Wenn die Diagnose noch nicht so lang ist oder wenn das passiert in der Pubertät zum Beispiel, dann ist es oft ganz was anderes. Dann kommt es zu medizinischen Notfällen auch vermehrt. Entgleisungen zum Beispiel. Ich habe vergessen, dass ich mir das Insulin spritze, tagelang. Ja? Und dann landen die Leute mit einer Ketoazidose auf der Intensivstation. Ja? Kenne ich ein paar Fälle, denen es so gegangen ist, leider. Sie sind dann wieder gut zusammengekommen, aber das waren meistens riesige Krisen im Leben. Ja? Und dann kommt der Diabetes hinten an. Aber sich dafür zu verurteilen, wäre auch falsch, weil wir sind alle nur Menschen und schaffen nicht alles. Und wir haben dann den Fokus auf was anderes. Ja. Im besten Fall haben wir es geschafft, irgendwann einmal, dass der Diabetes mitrennt. Eben wie ich vorher gesagt habe, so dieses Aha und das und habe ich schon und habe ich mich gespritzt, habe ich mein Basalintus, habe ich mein Basalrate läuft, das hat dieses PDM an Akku.
Also ich ein bisschen auf Autopilot schalten.
Richtig.
Aber du hast natürlich recht, es fällt natürlich Menschen mit Diabetes, die schon länger haben, die sich selbst auch besser kennen, die dir natürlich ein Stück weit leichter. Das glaube ich auch.
Genau. Ich glaube, eine Mörder-Riesenherausforderung, und ich kenne das aus meiner Familie und aus meiner eigenen Geschichte, wenn ein Kleinkind Diabetes kriegt, müssen die Eltern für das Kind den Diabetes managen, weil das Kind kann das nicht. Und wenn dann eine Krise passiert, in der Familie, im Leben von Einzelnen, also dann wird es kritisch. Die Kinder stehen bei uns Erwachsenen sowieso, wenn wir Kinder haben, ganz oben. Das ist einfach, die Gedanken kreisen um die Kinder und wir haben die sowieso als erste Priorität, meistens vor uns. Mhm. Aber da ist manchmal eben auch der Hund begraben. Wenn wir uns so komplett hinteranstellen und total vergessen und aufgeben, ja, also da schreie ich jetzt auch mal in den Raum Helfersyndrom, das haben wir alle ein bisschen, weil wir sind alle ein bisschen sozial und schauen auf uns und Altruismus ist was Schönes und Gutes. Ja. Aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Wenn wir schaffen, dass wir das Diabetes-Management dann auf das Nötigste reduzieren, durch die Krise durch, natürlich ist das im besten Fall eine bewusste Entscheidung, im halbbesten Fall eine halbbewusste Entscheidung, ja, dass ich sage, okay, das muss rennen, das muss funktionieren. Ich muss schauen, dass das Kind oder dass ich als Diabetiker über die Runden komme. Und der Rest, wir ordnen jetzt zuerst einmal das andere. Das ist einfach, Gesundheit ist eine Säule von unserem Haus, das das Leben hält. So geht es einmal ganz vereinfacht. Da gibt es ein nettes Modell mit verschiedenen Säulen. Das eine ist Einkommen, das andere ist, ich habe ein Zuhause, das andere ist die Gesundheit. Dann haben wir noch was mit Beziehungen und Soziales. Und das hält unser Haus. Ja. Das hält uns stabil, das hält uns am Leben. Wenn eine Säule zum Bröckeln anfängt, wie Gesundheit zum Beispiel, aber alles andere rennt gut, da brauchen wir uns noch lange keine Sorgen machen. Es beutelt uns zwar durch, wir sind beschäftigt, wir organisieren, ich sage es jetzt lustig, Maurer und Installateure und winken wir es um in Ärzte und Ernährungsberater für Diabetiker, ja, und vielleicht ein bisschen psychosoziale Beratung, die uns wieder auf die Füße stellt, die uns hilft, die Säule zu restaurieren. Und wenn die einmal gut steht, dann kommen meistens eher andere Sachen in der Beziehung oder einmal im Job oder irgendwo. Da haben wir dann aber auch die Kraft dafür. Ja? Wenn man sich das mit dem Modell so ein bisschen vorstellt, das finde ich immer ganz hilfreich, wenn man so Bilder verwendet, dann wird das sichtbarer. Das ist vielleicht auch eine nette Übung, die kann jeder, der vielleicht in so einer Halbkrise steckt, da haben wir mal aufzeichnen. Wie im Kindergarten. Sich ein Blatt Papier nehmen, Säulen zeichnen, was ist wichtig, und dann schauen, wo bröckelt es denn ein bisschen, wo könnt ihr denn restaurieren? Weil meistens hilft es schon gut, wenn man anfängt zum Restaurieren, bevor es komplett einstürzt.
Und ich glaube, ganz wichtig ist überhaupt, dass man sich das einmal bewusst macht, welche Säulen hat man und wo kann es da am ehesten, wo ist überhaupt nötig, dass man nachbessert. Lass mich vielleicht noch ganz kurz auf ein Thema kommen, das Kinder angesprochen. Da möchte ich noch ganz kurz abschließend über das Thema Schwangerschaft ganz einfach sprechen. Wir werden hier im Podcast Treffpunkt Diabetes noch dieses Thema auch sehr ausführlich behandeln, aber trotz alledem, was auch da dazugehört, das ist natürlich eine unglaublich herausfordernde Zeit für Frauen. Vielleicht kannst du da noch ganz kurz ein paar Worte dazu sagen.
Ja, gern. Also ich bin ja gerade selbst in der Situation als Typ 1 Diabetikerin schwanger zu sein. Ich stecke im sechsten Monat gerade mittendrin und habe jetzt ehrlich gesagt auch wieder mal durcherlebt, ja, man hat Krisen, man hat, das Diabetes ist eine Riesenherausforderung mit den Haufen Hormonen, die man da zusätzlich dabei hat, ja. Das Auf und Ab ist unglaublich gewesen am Anfang und herausfordernd ist es ständig, weil man natürlich möchte, dass sein Kind gut geht. Man möchte, dass man dem alles mitgibt, was geht. Und das beschäftigt dann wieder 24/7 zusätzlich inklusive Diabetes. Ja.
Es ist eine herausfordernde Zeit auf jeden Fall.
Also ist eine herausfordernde Zeit, ja, das trifft es gut. Ja.
Wir haben jetzt sehr viel gesprochen darüber. Uns begleitet das, wie schwierig das sein kann. Wir können uns keine Auszeit nehmen. Ich würde gerne mit etwas Positivem enden. Glaubst du, kann diese Herausforderung der Mensch mit Diabetes ganz einfach tagtäglich stellen, macht die auch was Positives mit uns, dass man eben vielleicht andere Herausforderungen dann ganz anders sieht, vielleicht in Anführungszeichen lockerer sieht, weil man eben immer in diesem Modus drinnen ist. Glaubst du, kann das eben helfen? Kann das auch helfen in anderen Situationen dann?
Auf alle Fälle. Wir haben jetzt genug über Krisen gesprochen und dass die da sind und dass man die akzeptieren muss und lernen kann, muss, soll, mit seinem Frust und seiner Trauer umzugehen. Und am besten ist das ein bisschen rauszulassen in irgendeiner Form. Ja. Nicht an anderen, auf keinen Fall an anderen. Aber Techniken finden, wie man damit zurechtkommt. Aber was ich schon bemerke, ist auch, wir Diabetiker und Diabetikerinnen haben eine enorme Resilienz entwickelt. Wenn wir so als recht junge Leute gekriegt haben und dann mitten im Leben stehen, sehr, sehr, sehr für Techniken, wie wir mit Krisen umgehen. Ja? Ich erlebe immer wieder, dass die Leute mit Diabetes dann in richtig andere Krisen, also Diabetes ist eine Dauerkrise eigentlich, immer so auf und ab ein bisschen, ja? Dass man dann in, weiß nicht, es ist was Schlimmes passiert, Beziehungsschluss oder Kündigung oder Todesfall, wie du vorher erwähnt hast, die Leute reagieren dann ein bisschen ruhiger manchmal. Die haben sich erarbeitet mit, es bleibt nicht so, es wird wieder anders. Ja? Das, was wir tagtäglich leben, der Hypo ist jetzt gerade ganz schlimm und fühlt sich an, als ob ich sterben möchte, aber ich weiß, in einer Viertelstunde schaut es anders aus, weil ich habe meinen Zucker gegessen. Ja? Und das, glaube ich, nehmen wir schon durchs Leben mit. Ja? Nichts so schlecht, dass nicht für irgendwas gut ist. Gell? Und das ist eine sehr positive Sache, die wir daraus schließen können.
Ich glaube, das ist ein wunderbares Schlusswort. Das ist wirklich ein wunderbares Schlusswort, wenn wir da noch einmal das Positive herausgezogen haben. Isabella, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Danke, du warst uns eben heute zugeschaltet von zu Hause. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und auch für diesen Einblick, den du uns da gegeben hast. Alles Gute natürlich noch, herzlichen Glückwunsch noch einmal und alles Gute noch einmal für die letzten 3 Monate. Alles Gute dafür. Danke, dass du heute mit uns dabei warst.
Dankeschön für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
Und alle, die uns zugehört haben, wie immer auch danke, dass ihr eben heute auch mit dabei wart. Und wie ich es im Gespräch schon erwähnt habe, wir werden natürlich in unseren Shownotes verlinken, E-Mail-Adressen, Kontaktadressen, wo man sich eben hinmelden kann, wenn man in solchen Problemen, die Isabella und ich besprochen haben, drinnen steckt und vielleicht dann eben nicht mehr alleine rauskommt. Danke, dass ihr dabei wart. Bis zur nächsten Folge von Treffpunkt Diabetes. Bis dann.